den vorangegangenen Folgen habe ich darzulegen versucht, dass der Begriff Trauma für ein komplexes Geschehen steht, das nicht mit einfachen Erklärungen erfasst werden kann. Jedes Trauma bildet eine dynamische, dreigeteilte historische Dimension heraus, die zu verstehen insbesondere dann wichtig ist, wenn es um die Frage der Heilbarkeit von Trauma geht. Die Frage, die heute im Mittelpunkt stehen soll. Um es nochmals deutlich zu machen, die Rede ist von Traumata, nicht von Schocks. Es gibt natürlich schwere Schocks, die zum Beispiel durch einen Unfall ausgelöst werden. Diese sind aber in meinen Augen per se keine Traumata. Erst wenn die äußere Unterstützung und die Resilienz der Person nicht ausreichend sind, können wir von einem Trauma sprechen. Aber zurück zur Frage der Heilbarkeit. Eine sehr pauschale Antwort könnte lauten: Es kommt sehr darauf an, es hängt vom Einzelfall ab und gelingt immer nur mehr oder weniger gut. Und statt von Heilung zu sprechen, wären mir Begriffe wie Überwindung oder Integration lieber, weil mit diesen Worten dynamische historische Prozesse besser beschrieben werden können. Es gibt in Japan eine Kunstform namens Kintsugi, die sich damit befasst, zerbrochene Keramik mit einem goldenen oder silbernen Lack zu reparieren, um die Bruchstellen hervorzuheben und nicht zu verbergen. Die Schale auf dem Titelbild des Podcasts ist ein solches Objekt. Kintsugi ist mehr als nur eine Reparaturmethode. Es ist eine Philosophie, die Unvollkommenheit feiert und akzeptiert, dass Brüche und Risse Teil der Geschichte eines Objekts sind und ihm einen besonderen, höheren Wert verleihen. Dies würde ich für eine passendere Beschreibung der Möglichkeiten von Heilung im Zusammenhang mit Trauma halten. Ich denke, dass kein Trauma im hier beschriebenen Sinn komplett ausheilen kann. Es bleiben Narben, die auch dann und wann noch schmerzen können, wenn die Umstände entsprechend sind. Und überdies sind traumatisierte Personen, denen eine Integration gelungen ist, meist auch Menschen, die von anderen als besonders wahrgenommen werden und anderen Menschen Mut machen können. Anzuerkennen, dass jedes Trauma ohne Ausnahme eine dynamische historische Dimension besitzt, schafft darüber hinaus die Möglichkeit, differenzierter über Begriffe wie Vergebung und Versöhnung nachzudenken. Ohne diesen Hintergrund scheint mir eine wirksame Integration oder Überwindung von Traumata auch nicht möglich zu sein. Es spielt also eine wichtige Rolle, inwieweit es gelingen kann, in der Beziehung zwischen Täter und Opfer zu einer Vergebung oder sogar zu einer Versöhnung zu gelangen. Was unterscheidet Vergebung und Versöhnung voneinander? Grob gesagt unterscheiden sie sich im Grad der wechselseitigen Bezogenheit von Täter und Opfer. Vergebung kann einseitig gewährt werden, wenngleich auch nicht per simplen Beschluss, sondern nur als Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Täter und dessen Taten, wobei ich hier auch die Unterlasser als Täter bezeichne. Vergebung kann so für das Opfer die Möglichkeit schaffen, sich von der leidvollen und meist unbewussten Beschäftigung mit den Taten des Täters und deren Folgen zumindest teilweise zu befreien. Das ist, was wir in Therapien eigentlich regelmäßig erleben. Indem das traumatisierende Geschehen in einer dynamischen Beziehung gehalten und durchgearbeitet, sprich erinnert wird, verlieren die realen Täterpersonen auch an Bedeutung. Die Erinnerung an sie oder die Begegnung mit ihnen lösen weniger oder sogar keine belastenden Emotionen mehr aus. Sie ermöglichen der traumatisierten Person die Erweiterung ihres Handlungs- und Erlebensspielraums. Mir erscheint wichtig dabei, dass Vergebung nicht als Ziel einer Therapie gesehen wird. Zentraler Punkt ist die Bearbeitung der historischen Dimension des Traumas in der dynamischen, wechselseitigen therapeutischen Beziehung. In dem Maße, wie die unbewusste Abwehr verringert und der bewusste Anteil am Trauma gestärkt werden kann, stellt sich die Frage der Vergebung quasi von selbst und ist bedingungslos. Vergebung als Ziel einer Therapie zu benennen, halte ich für fahrlässig. Ich möchte an dieser Stelle auf einen Punkt aufmerksam machen, der leicht übersehen wird. Er hat etwas zu tun mit der Schuldfähigkeit der Täter und der Anklagefähigkeit der Opfer. Hierzu ein Beispiel. Die Mutter einer Patientin war als Heranwachsende durch Kriegswirren und ohne eigenes Verschulden in eine hochgradig traumatisierende Situation geraten, wo sie zur Vollweise und überdies noch von ihren Geschwistern getrennt wurde. Diese Überlebende schuf um sich herum eine kleine, heile Welt, die sie mit Nachdruck gegen Störungen verteidigte. Die historische Dimension dieses Traumas bedeutete für meine Patientin, die Tochter dieser Waisen, dass sie unter den Ängsten der Mutter sehr zu leiden hatte. Die Patientin war in ihren Lebensbewegungen sehr eingeschränkt und konnte zum Beispiel kein sicheres Selbstwertgefühl entwickeln. Folglich hatte sie es nicht leicht, Konflikte angemessen zu führen und auf ihren Wert zu achten. Es war in den Sitzungen mit ihr über sehr lange Zeit ein Thema, dass sie doch ihrer Mutter keine Vorwürfe machen könnte, weil diese es doch selbst viel schwerer gehabt habe als sie selbst. Würde man das gelten lassen, dann käme es zu einer Art von Zwangsvergebung, die erneut die Lebenswirklichkeit meiner Patientin verleugnen würde. Ein Bild half uns weiter. Ob jemand aus Versehen oder mit Absicht überfahren wird, ist, was den Schmerz und die Schäden, die dieses Geschehen für die Überfahrene hinterlässt, zunächst ohne Belang, weil sie in beiden Fällen gleich sind. Es war eine sehr entlastende Erfahrung für meine Patientin zu erkennen, dass es durchaus möglich ist, auch wenn keinerlei böse Absicht im Spiel ist, den eigenen Schmerz, den eigenen Schaden und die damit verbundenen Gefühle von Zorn, Trauer und Enttäuschung anzuerkennen, den die Mutter mit deren Verteidigung einer heilen Welt hinterlassen hatte. Auf der Grundlage ihrer gewachsenen Anklagefähigkeit, also der Anerkennung der eigenen Wahrheit, war es für die Patientin möglich, der Mutter zu vergeben und für sich ein viel stärkeres Selbstwertgefühl zu entwickeln. Das konnte ihr in vielerlei Hinsichten sehr weiterhelfen. Die Mutter auf diese Zusammenhänge anzusprechen, war leider nicht möglich. Diese beharrte darauf, was aus deren Sicht auch stimmig war, immer das Beste für ihre Tochter gewollt und getan zu haben. Damit war der Weg zu einem tieferen Verstehen und zu einer Versöhnung allerdings versperrt. Um zu einer Versöhnung zu gelangen, bedarf es einer weit größeren wechselseitigen Bezogenheit von Tätern und Opfern bzw. deren Nachfahren. Versöhnung geht meines Erachtens nur, wenn die Täter oder deren Nachfahren willens und in der Lage sind, ihre Schuld bzw. Verantwortung, ihr Tätersein, anzuerkennen. Es bedarf zudem der Fähigkeit der Opfer bzw. deren Nachfahren, die Schuld zu benennen und eine Anerkennung derselben einzufordern. Wenn ich auf meine therapeutische Tätigkeit zurückblicke, habe ich nur sehr wenige Momente der Versöhnung erlebt. Meist war es so, dass die TäterInnen im besten Fall versucht haben, sich zu entschuldigen, ohne aber das Leid, das die eigenen Taten bzw. Unterlassungen verursacht haben, wirklich anzuerkennen. Versöhnung bedeutet und braucht den Mut der Opfer, die Täter mit ihrer Schuld zu konfrontieren. Es braucht den Mut der Täter, sich zur eigenen Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Erst wenn es dem Opfer gelingt, der Bitte um Vergebung nachzukommen, würde ich von einer gelungenen Versöhnung sprechen. All dies würde nicht das Ende der Probleme der Opfer und auch nicht eine profunde Veränderung im unbewussten Verhalten der Täter bedeuten. Es gibt eben kein Vergeben und Vergessen. Was geht, ist lediglich Vergeben und Erinnern. Aber auch wenn es nicht zu einer weitgehenden Integration oder Überwindung eines Traumas kommt, hat eine Therapie auf der Ebene der historischen Dimension einen Nutzen für die folgenden Generationen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bearbeitung der eigenen traumatischen Geschichte meine Patientinnen in die Lage versetzt, anders als deren Eltern, eine höhere Schuldfähigkeit zu erreichen. Dadurch kann der Dialog zwischen den Generationen durchlässiger und der Einfluss der erlittenen Traumatisierungen für die Folgegenerationen herabgesetzt werden. So viel für heute. Wir sind damit, was die Bedeutung für einzelne Personen betrifft, am Ende meiner Ausführungen. Die hier vorgestellte Sicht von Trauma erlaubt aber auch einen erweiterten Blick auf größere gesellschaftliche Systeme, die ja letztlich von Individuen gebildet werden. Mit dieser Facette befasst sich die nächste und letzte Folge dieser Reihe. Bis dahin danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich wie immer auf Reaktionen und wünsche Ihnen einen guten Tag.